Es ist schön, dass wir einen wunderbaren Hirten haben, der gesungen haben, dass wir an seinen Tisch kommen dürfen. Nicht nur im Abendmahl, wo wir an ihn denken, sondern auch jetzt, wenn wir Gottes Wort studieren. Hey, das ist unsere geistliche Nahrung, die Bibel, Gottes Wort. Das ist, wo wir geistlich gestärkt werden, wo wir uns nähern können. Wenn Gott zu uns spricht, sich uns offenbart, wir ihn kennenlernen dürfen, er uns persönlich anspricht, das ist Lebendigkeit, das ist unsere Nahrung, das ist unser Brot heute Morgen. Wir sind in Lukas 8, Lukas 8 ab Vers 22. Jesus hat uns und den Jüngern letztes Mal ein Gleichnis erzählt. Gleichnis über das Wort Gottes und die Herzensböden, in die das Wort Gottes fällt. Das Wort Gottes ist voll Kraft und voll Macht. Es ist lebendig und wirksam und schärfer als ein zweischneidiges Schwert, das eindringt in unsere Herzen und unsere Seele, was trennt zwischen dem Seelischen, zwischen dem Menschlichen, zwischen dem Emotionalen und dem Geistlichen, dem, was Gott uns sagt, was er in unserem Leben tun will. Und der Prophet Jesaja sagt uns, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommen wird, sondern es ist wirksam, es wird bewirken, wozu es gesandt ist. Und wir haben gesehen, wenn dieses Wort Gottes auf ein offenes Herz fällt, auf einen bereiteten Herzensboden, dann bewirkt es hundertfache Frucht. Da tut sich was. Und wir werden jetzt auch in diesen nächsten Ereignissen hier im Lukas 8 illustriert sehen, die Vollmacht und die Kraft von Gottes Wort. Gottes Worte, die Worte Jesu sind Vollmacht und Vollkraft. Auf sein Wort wird ein Sturm gestillt. Das werden wir heute sehen. Sehr aktuell, ne? Wenn wir in den Zeitungen von Ike lesen und diesen Hurricanes, die gerade wüten im Golf von Mexiko. Jesus stillt einen Sturm. Nächstes Mal werden wir sehen, wie Jesus einen besessenen Menschen heilt. Auf sein Wort müssen dämonische Mächte weichen und auf das Wort Jesu werden Menschen geheilt und werden Tote auferweckt. Auch das werden wir sehen. Machtvolle Sache, wenn der allmächtige, lebendige Gott spricht. Wir sehen hier in diesem Kapitel Jesu Autorität über die Schöpfung und die Naturgewalten, Jesu Autorität über die geistlichen Mächte und Jesu Autorität über Krankheit und über Tod. Heute sehen wir seine Vollmacht über die Schöpfung. Lass uns lesen, Vers 22. Es geschah an einem der Tage, dass er in ein Schiff stieg, er und seine Jünger, und er sprach zu ihnen: Lasst uns übersetzen an das jenseitige Ufer, und sie fuhren ab. Warum sind die Jünger mit Jesus auf das jenseitige Ufer gefahren? Warum sagt Jesus: Lasst uns übersetzen? Wenn wir weiterlesen, sehen wir den Grund. Es gab auf der anderen Seite des Sees zwei Menschen, die von Dämonen besessen waren, die in der Macht von bösen geistlichen Wesen waren. Wir werden nächste Woche einen davon sehen, von diesen beiden. Und dann, nachdem Jesus die befreit hat, ist er wieder zurückgefahren. Wunderbare Illustration davon, wie wertvoll ein Mensch Gott ist. Dies ist für ein, zwei Menschen auf der anderen Seite des Sees gefahren. Das ist, wie sehr er uns schätzt. Er ist der gute Hirte, der die 99 Schafe verlässt, um das eine Verlorene zu suchen. Diese dämonisierten Menschen zu befreien. Bist du gebunden, gequält, ohne Frieden? Jesus möchte dir dienen heute Morgen. Er möchte in deinem Leben wirken. Das ist unser Gott. Lass uns weiterlesen in Vers 23. Sie fuhren ab, während sie aber fuhren, schlief er ein. Jesus war müde, er war erschöpft, er hat tagelang, nächtelang den Volksmengen gedient, hat wenig Schlaf bekommen. Vielleicht kennt ihr das, diese Situation, diesen Zustand, wo ihr so müde seid, wenn ihr euch nur irgendwo hinsetzt, dann ratzt ihr weg. So müde war Jesus. Ich erinnere mich, als ich noch diesen Nebenjob hatte in der Fabrik, die ersten 2 Jahre, als ich hier war. Ich bin so normalerweise in einem so späten Tagesrhythmus. Ne? Unsere Veranstaltungen sind oft abends und ich komme dann oft spät ins Bett. Und 2-mal in der Woche, als ich gearbeitet habe, musste ich aber sehr früh raus. So 5:30 musste ich los. Und hat meistens nur so 4 Stunden Schlaf, vielleicht 5, wenn es gut geht. Und dann musste ich den ganzen Tag rumlaufen und so schwere Fertigungswegen hinter mir herziehen. Und ich bin fast jedes Mal, als ich nach Hause gefahren bin, auf der Autobahn so halb weggeratzt. Ne? Das war immer so ein Kampf. So, sobald du dich hinsetzt, ach, diese Müdigkeit und ich muss so Auto fahren. Das war die Situation, in der Jesus war. Er war einfach kaputt, er war fertig, er war müde. Wir sehen hier schön die Menschlichkeit von Jesus. Jesus war vollkommen Gott, aber er war vollkommen Mensch. Er wurde müde wie auch wir. Und deswegen kann er uns auch verstehen, wenn wir dann und wann ausgepowert sind. Wir haben einen hohen Priester, der Mitleid haben kann mit unseren Schwachheiten, weil das alles aus eigener Erfahrung gekannt hat. Also sie sind auf dem See, Jesus schläft ein. Und dann lesen wir, und es fiel ein Sturmwind auf den See und das Schiff füllte sich mit Wasser und sie waren in Gefahr. See Genezareth ist berühmt, berüchtigt für diese Stürme. See Genezareth, soweit ich das im Kopf habe, ist der niedrigste See in der Welt, 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Und im Norden vom See Genezareth, ein Stück weit nördlich, ist das Hermongebirge. Das ist 3000 Meter hoch, ungefähr 2800. Also wir haben so 3000 Meter Höhenunterschied. Und wenn da die richtigen Druckverhältnisse sind, kann es passieren, dass diese kalte Luft vom Hermongebirge, da liegt Schnee, durch dieses Tal im Norden vom See Genezareth herunterkommt und da unten im Tal auf die warme Luft trifft. Und wenn das passiert, da entstehen sehr starke Turbulenzen und das kann sehr plötzlich passieren. Und es wird berichtet über Wellenhöhen von bis zu 8 Meter. Das glaubt man nicht, wenn man mal am See Genezareth war, bei schönem Wetter. So ein schöner, stiller See. Aber wenn dieser Sturm plötzlich in diesen See hineinfährt, können meterhohe Wellen entstehen. Das ist die Situation hier. Und das kann sehr plötzlich passieren. Wir lesen hier, das Schiff wurde von den Wellen bedeckt. War eine sehr dramatische Situation, könnt ihr euch vorstellen. Jünger mit Jesus in diesem Boot, und das waren keine sehr großen Boote, in diesem Schinakel, und Sturm und die Wellen über das Boot, brechen über das Boot hinein, das Boot füllt sich mit Wasser. Eine dramatische Situation. Viele dieser Jünger waren gestandene Fischermänner. Das war ihr Job, die haben gelebt auf dem See. Aber trotzdem werden wir sie sehen, wie sie von Angst überwältigt sind und sie glauben, es ist ihre letzte Stunde. Ich persönlich glaube, bevor sie Jesus aufgeweckt haben, haben die alles versucht, was in ihrer Macht steht. Schließlich, sie waren die Fischermänner, sie waren die Fischer, sie waren die Seemänner, will ich sagen. Jesus war der Zimmermann. Er war der Prediger. Haben sie gedacht, den lassen wir schlafen, der hat es verdient. Ich hasse schlafende Menschen aufzuwecken. Wenn einer schnarcht in meinem Zimmer, ich ärgere mich zwar drüber, aber ich habe eine schwere Zeit, schlafende Leute aufzuwecken, weil ich das selber nicht mag, wenn mich wer aufweckt. Vielleicht haben sie dir gedacht, wir lassen Jesus schlafen, der Prediger, der soll uns ja schon helfen. Ne? Haben alles versucht, was in ihrer Macht steht. Aber die Situation wurde immer schlimmer, die Wellen wurden höher und höher und irgendeinem Punkt haben sie die Panik bekommen. Vielleicht kennt ihr das. Kennt ihr das, Stürme in eurem Leben? Situationen in eurem Leben, die außer Kontrolle zu geraten scheinen, die scheinbar überwältigend sind? Was können so Stürme sein in unserem Leben, im übertragenen Sinn? Irgendwelche Ideen? Habt ihr alle noch nie erlebt, ha? Wieder so eine theoretische Bibelstunde. Ich denke an die Christine, Krankheit. Krankheit, die überwältigend ist, wo du dich hilflos fühlst. Wenn der Arzt sagt, es ist Krebs. Vielleicht, wenn unsere Hormone verrückt spielen, plötzlich in Depressionen fällst, vielleicht gar nicht weißt, warum. Nach der Geburt eines Kindes Dinge passieren. Plötzlich denkst du, wirst verrückt und weißt gar nicht, warum. Oder einfach Stress. Stress im Job, Stress in der Schule, der dich aufreibt. Vielleicht ist es ein Arbeitskollege, der dir den letzten Nerv raubt. Beziehungsprobleme, Liebeskummer, wenn der Partner untreu wird. Oder vielleicht umgekehrt, wenn dir der Partner vorwirft, dich verdächtigt, dass du untreu bist, obwohl du es nicht bist. Einfach Beziehungsstress. Eltern lassen sich scheiden. Solche Dinge. Einsamkeit kann ein starker Sturm sein in unserem Leben. Und dann gibt es die ganzen finanziellen Stürme, wo es um unsere materielle Sicherheit geht. Aktien, die du gekauft hast, machen eine Talfahrt. Der Chef sagt und tschüss, verlierst deinen Job. Kannst deine Schulden nicht zurückzahlen, verlierst dein Haus. Stürme. Verlierst einen geliebten Menschen. Oder vielleicht sind es Anfeindungen, dass andere Menschen dich anfeinden und sich lustig machen über dich, weil du Jesus nachfolgst und für ihn leben willst. Vielleicht sind es Zweifel. Vielleicht sind es geistliche Angriffe. Vielleicht bist du gerade in so einem Sturm in deinem Leben. Und ich möchte hier, dass ihr eines seht. In dieser Stelle, dass die Jünger nichts dafür konnten für diesen Sturm. Die haben nichts falsch gemacht. Für die, die dienstagabends kommen, das ist auch was wir gerade im Buch Hiob sehen. Hiob, ein Mensch, der plötzlich ganze Familie verloren hat, ganzen materiellen Besitz und schwerst krank wurde. Und dann kommen seine drei Freunde zu ihm und halten erstmal eine Woche lang die Klappe und das ist gut. Da sind sie gute Seelsorger, sind einfach bei ihm, sitzen bei ihm, trauern mit ihm, aber dann fangen sie an zu reden und ihre Theologie, ihre Philosophie sagt ihnen: Hiob, du musst gesündigt haben, dass so etwas passiert. Und habt ihr das schon mal gehört? Dass irgendwelche lieben christlichen Geschwister sagen, oh, man muss Sünde sein in deinem Leben, dass du so krank bist oder dass so was Schlimmes passiert? Wir wissen, es ist nicht der Fall. Hiob war in so einer schlimmen Situation, nicht weil er ein Sünder war, sondern weil er gerecht war. Die Jünger sind hier in diesem Sturm, nicht weil sie ungehorsam waren, sondern weil sie gehorsam waren. Jesus hat gesagt, lasst uns rüberfahren. Die Jungs haben gesagt, okay, sind ins Boot gestiegen und sind losgefahren. Und ja, manchmal gibt es Stürme in unserem Leben wegen unserer eigenen Sünde. Schlicht und einfach, weil wir Gott nicht gehorchen und wir unser eigenes Leben kaputt machen. Ich erinnere mich an Situationen in meinem Leben, wo ich viel Schaden angerichtet habe, wo ich mein eigenes Herz gebrochen habe. Weil ich mich von meinen Gefühlen habe leiden lassen und nicht vom Wort Gottes. Und einfach furchtbar schlechte Entscheidungen getroffen habe. Ja, das gibt es, ne? Dass wir Konsequenzen unserer eigenen Sünde erleben. Auch solche Stürme gibt es. Und so Geschwister dürfen wir zurechtweisen, wenn wir sehen, da rennt einer bewusst in schlechte Entscheidungen, in Sünde rein. Ich hoffe, wenn ihr mich seht, dass ihr mich ansprecht und sagt, hey, was du da gerade machst, das ist nicht wirklich gut. Kehr doch zurück auf den heilen Weg, auf den richtigen Weg. Das ist gut, das dürfen wir machen. Aber was wir nicht machen dürfen, wir dürfen nicht von der Konsequenz, von der Situation auf die Ursache schließen. Das haben die Freunde von Hiob getan. Denen war nicht bewusst, dass Hiob irgendwo gesündigt hatte oder irgendwas falsch gemacht hat. Die haben einfach nur seine Situation gesehen und haben von dieser schlimmen Situation Rückschlüsse gezogen auf den geistlichen Zustand, in dem der Hiob sich befindet. Und das dürfen wir nicht machen. Das ist nicht wahr, das ist nicht richtig. Und das ist auch hier in unserer Geschichte nicht der Fall. Im Gegenteil, die Jünger, die waren in Gottes Willen. Die sind Jesus nachgefolgt, als er gesagt hat, lasst uns rüberfahren. Und das ist auch eine Wahrheit, oder? Wenn du beschließt, Jesus nachzufolgen, wenn du ihm wirklich nachfolgen willst mit deinem Leben, dann musst du mit Widerständen rechnen. Da wird es Personen geben, die dich davon abhalten wollen, Jesus nachzufolgen. Die sagen, spinnst du, was denn? Christ bist du geworden? Du hast dich was? Was? Bekehrt? Was ist denn das? Bist du bescheuert oder was? Vielleicht Leute, die sagen, das ist zu radikal, dass du einfach Gott vertraust, dass du auf sein Wort hörst. Vielleicht sagst du, wir wollen warten bis zur Ehe. Ich will nimmer schummeln in der Schule. Hey, das ist viel zu radikal. Du bist ja verrückt. Man muss Kompromisse eingehen im Leben, oder? Wie weit kommt man schon in dieser Welt, wenn man wirklich ehrlich ist im Geschäftsleben? Vielleicht gibt es sogar Leute, die sagen, hey Mann, wenn du nicht auf mich hörst, wenn du weiter so lebst als Christ, dann werde ich dir Probleme bereiten, weil mir gefällt es nicht. Werde dir das Leben schwer machen. Du wirst Widerstände erleben, wenn du Jesus nachfolgen willst, in dir selbst. Im eigenen Fleisch. Diese sündige, selbstsüchtige Natur, diese sündigen Impulse, die wir oft in uns haben. Unser Fleisch, wie die Bibel das nennt, das will sich nicht selber verleugnen und Jesus nachfolgen. Selbstverwirklichung ist doch das große Schlagwort in unserer Welt. Also auch da müssen wir mit Widerständen rechnen, wenn wir wirklich für Jesus leben wollen. Und dann gibt es natürlich Satan und seine Freunde, geistliche Widerstände. Die wollen uns abhalten, Jesus nachzufolgen. Und die werden alles tun, nur damit wir nicht Jesus vertrauen, nur damit wir ihm danach folgen. Nee, so sieht es gar nicht aus. Wir glauben oft, der Teufel ist der, der mit den Hörnern rumläuft. Das wäre zu einfach, ne? Manchmal ist es das süße Bädel, hallo, mit dem du nicht verheiratet bist. Manchmal sind es geistliche Irrlehren, Esoterik. Hey, kannst du Gott erleben? Schenk dir vielleicht sogar schöne Gefühle. Offenbarungen. Hey, der Teufel wird alles tun, nur damit du nicht dem wahren Gott nachfolgst. Der will nicht unbedingt, dass wir alle Satanisten werden. Dem reicht es, wenn du sagst, oh, weißt du was, ich bin so beschäftigt, ich muss noch ein bisschen mehr Geld machen, dass ich mein drittes und viertes Auto finanzieren kann. Das langt ihm. Oder dass du auf der Esoterikwelle schwimmst, ein bisschen meditierst. Hauptsache, du denkst nicht an Jesus. Hauptsache, du folgst ihm nicht nach. Punkt, den ich mache, ist, wenn du Jesus nachfolgst, wirst du Widerstände erleben. Lasst uns damit rechnen. Gerade die, die neu im Glauben stehen. Lasst uns damit rechnen. Jesus hat uns nie versprochen, wenn du mir nachfolgst, dann wird immer alles schön und glatt und toll und du wirst immer gesund sein und immer reich sein. Hat er nicht gesagt. Er hat uns versprochen, er wird mit uns sein und bei uns sein. Aber rechne mit Widerständen. Das ist die Realität. Und wie oft geben wir auf, wenn Widerstände kommen? Können das sogar geistlich deuten, oh, das ist nicht der Herr. Aber oft sind gerade Widerstände ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Zurück zu unserer Situation im Boot. Sturm, Wellen. Jünger sind überwältigt von ihren Umständen. Sie fangen an zu verzweifeln. Steht hier, sie waren in Gefahr. Und sie traten hinzu und weckten ihn auf. Sie waren in Gefahr. Und was tat Jesus? Er hat gepennt. Ich weiß nicht, ob Gott in menschlicher Gestalt geschnarcht hat. Kann ich mir schwer vorstellen. Jesus war doch der immer so, der Hippie, der immer so leicht dahingeschwebt ist. Nee, falsche Vorstellung. Jesus war ein Mensch wie du und ich. Vielleicht hat er geschnarcht. Vielleicht hat er Polypen gehabt, wer weiß. Jesus pennte. Habt ihr jemals das Gefühl gehabt, dass Gott schläft in eurem Sturm? Habt ihr euch je gefragt, Gott, wo bist du in meiner schweren Zeit, in diesen Umständen, die überwältigend sind? Wo bist du, Gott? Spürst du ihn nicht? Er ist scheinbar nicht da. Wer hat das schon erlebt? Ein paar Leute, ich auch. Ist eine normale Erfahrung in unserem Christenleben. Hört, was der David schreibt im Psalm 44. Da betet er: Erwache! Warum schläfst du, Herr? Wach auf! Verwirf uns nicht auf ewig! Warum verbirgst du dein Angesicht? Vergisst unser Elend und unsere Bedrückung. David hat es rausgeschrien zu Gott. Habt ihr je so gebetet? Das Schöne ist, Gott hält das aus. Wir dürfen ehrlich zu ihm kommen, mit allen unseren Gefühlen, mit all dem, was in uns ist, was wir denken. Wir dürfen ihm unser Herz ausschütten und das ist wunderbar. Was ist denn der Unterschied zwischen Jesus und den Jüngern in dieser Situation? Was ist der Unterschied? Sind alle im selben Sturm, sitzen alle im selben Boot. Aber was ist der Unterschied? Ja. Der sichtbare Unterschied ist erstmal, die Jünger haben die Panik. Ah! Jesus hat gepennt. Jesus hatte absoluten Frieden in dieser Situation. Und da bist du das größte Zeugnis. Wenn du durch einen Sturm gehst und du Jesu Frieden im Herzen hast. Das macht die Leute aufmerksam. Hey, wie, du hast hier dein Haus verloren und deine Beziehung, Krise und Job verloren und du hast trotzdem Frieden in deinem Herzen. Was geht denn bei dir ab? Was hast denn du, was ich nicht habe? Und das können wir nicht produzieren, diesen Frieden. Können wir uns nur schenken lassen. Aber wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, dann bist du zu einem Haus, bist du zu einer Wohnung von Gott geworden. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Sag uns ein Wort. Jesus ist bei dir, ganz nah. Jesus ist in dir. Es ist ganz enge Beziehung und Gemeinschaft mit ihm. Er ist im selben Boot mit dir. Du bist nicht allein. Und wenn Jesus bei dir ist, musst du dich nicht fürchten. Er möchte dir seinen Frieden schenken, mitten in dem Sturm. So wie es im Psalm 23 heißt, er bereitet dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Ich mag dieses Bild. Ich mir das bildlich vorstellen, eine heranstürmende Armee. Und dann sitzt einer da, Tisch, Schnitzel, Sauerbraten, hat völligen Frieden im Angesicht dieser Umstände. Tisch im Angesicht meiner Feinde. Frieden mitten im Sturm. Das ist Lebensqualität, oder? Und das ist was, was dir nur Jesus geben kann. Nichts anderes in dieser Welt. Keine Meditation, kein Sport, kein Fernseher, nicht noch so großes Bankguthaben und Aktienberg, keine materielle Sicherheit. Wenn es wirklich drauf ankommt, wenn wirklich Stürme kommen in deinem Leben, ist Jesus der Einzige, der dir seinen Frieden geben kann. Friede, der das Verstehen übersteigt, heißt im Philipperbrief. Selbst wenn wir es nicht verstehen, was abgeht in unserem Leben. Oder gerade dann, wenn alles chaotisch ist und wir keinen Durchblick haben. Trotzdem Friede. Wow. Das ist Lebensqualität. Und zu diesem Frieden sind wir berufen. Der Friede Gottes regiere in eurem Herzen. Dieser Friede ist das, was du dir nur schenken lassen kannst. Können wir nicht produzieren. Der kommt aus der Beziehung mit Jesus, wenn du ihn kennst. Und es ist zu spät, an dieser Beziehung zu arbeiten, wenn der Sturm da ist. Der Sturm kommt plötzlich. Deswegen ist es so wichtig, dass wir beständig mit Jesus leben. Dass wir jeden Tag Zeit mit ihm verbringen. Zeit in seinem Wort. Zeit im Gespräch mit ihm. Und dann, wenn dieser Sturm plötzlich kommt, dann haben wir Halt. Dann haben wir Frieden. Dann muss ich nicht erst so, oh, Jesus, wo bist du denn? Ich weiß, wir haben schon lange nicht mehr Zeit miteinander verbracht. Ich bin in meinem Herz, in meinen Gefühlen weit weg von dir. Oh, oh, oh. Bleib dran an Jesus. Und lass euch den Frieden schenken von ihm, der das Verstehen übersteigt. Vers 24 nochmal. Sie waren in Gefahr, sie traten aber hinzu und weckten ihn auf und sprachen: Meister, Meister, wir kommen um. Offensichtlich haben die Jünger unterschiedlich reagiert, haben vielleicht hier durcheinander geschrien. Hier lesen wir: Meister, wir kommen um. Jesus, wir wollen dich darüber informieren, dass du nicht absauft, ohne zu wissen, warum. Im Matthäus-Evangelium schreien sie: Herr, rette uns, wir kommen um. Das ist meiner Meinung nach die logische Reaktion. Herr, rette uns. Im Markus-Evangelium sagen einige: Kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Die wollen Jesus aufwecken, einfach um sich zu beschweren, bevor sie sterben, nochmal. Sind frustriert. Jesus, kümmert es dich nicht, wenn wir sterben? Ist eine Anklage da drin. Ne? Jesus, wir sind dir egal. Jesus, du bist gleichgültig am Angesicht unserer Not. Hast du Jesu gedacht? Vielleicht können wir Gott anklagen. Hä? Aber was für ein falsches Bild von Gott da dahinter steckt. Erinnert euch, Jesus ist im selben Boot wie die Jünger in diesem Sturm. Er ist im selben Sturm. Und die Jünger waren schockiert über seinen Frieden im Sturm. Wie kann jemand schlafen unter solchen Umständen? Wildesten Umständen. Und es hätte noch so viel mehr gegeben, worüber Jesus sich hätte Sorgen machen können. Mordpläne, die religiösen Leiter gegen ihn geschmiedet haben. Seine eigene Familie hat gedacht, er ist verrückt. Und dann waren noch hier diese ungeheuren Ansprüche der Menschen, Massen, die auf ihn eingedrängt haben. Stress in diesem Sinn. Er hat sich Sorgen machen können über seine inkompetenten Mitarbeiter, über seine eigene Zukunft, Kreuz. Aber er war fähig zu schlafen. Er war nicht besorgt. Er hatte Frieden, absoluten Frieden. Nicht, weil alles so schön war und alles so glatt gelaufen ist und alles in Ordnung war, sondern mitten im tosenden Sturm. Warum? Weil er wusste, dass er geborgen ist in der Hand seines liebenden Vaters. Und genauso sagt Jesus uns in Matthäus 10. Er sagt: Fürchtet euch nicht. Werden nicht zwei Sperlinge für ein paar Pfennige verkauft? Und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater? Fürchtet euch nun nicht. Ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. Apostel Petrus sagt: Werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Er ist kein Gott, der fern ist, der nicht mitkriegt, was abgeht in eurem Leben. Er ist nahe. Er ist besorgt für euch. In Römer 8 lernen wir, dass Jesus für uns eintritt. Er betet für uns. Er sieht uns. Sie traten hinzu, weckten ihn auf und sprachen: Meister, Meister, wir kommen um. Er aber stand auf, bedrohte den Wind und das Gewoge des Wassers, und sie legten sich und es trat Stille ein. Ich mag das. Jesus schlief in einem Sturm. Der Wind, die Wellen, das Knarren des Bootes. Jesus hat gepennt. Aber als seine Jünger riefen, hörte er ihre Stimme. Erinnert mich an Mütter. Mütter haben so einen eigenen Sensor. Es kann total laut sein, du kannst auf einer Feier sein, überall Menschen, alle reden, bla bla, das Kind schläft. 2 Stockwerke weiter oben. Und das Kind macht, Und die Mutter sagt, oh, hast du es gehört? Was? Nee, so laut hier. Nee, das Kind, mein Baby schreit. Wir sind Gottes Kinder. Und der Herr sagt uns, Jesaja 49, Zion sagt, verlassen hat mich der Herr hat mich vergessen. Und Gott antwortet, vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Sollten selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Wir sind wirklich eingezeichnet in die Handflächen von Jesus. Es ist seine Liebe für uns. Er hat uns die Kinder Gottes gemacht. Wir sind sein Augapfel. Wenn du zu Jesus gehörst, wenn du sein Kind bist, dann sind diese Verse für dich. Gott ist besorgt um dich. Er weiß, er hört, er sieht und er ist bei dir und er hat die Kontrolle. Gott ist ja nicht fern. Nicht fern in deiner Not. Er kennt's. Und alles, was du tun musst in der Not deines Herzens, ist, dein Herz auf ihn auszurichten. Das ist der Weg zum Frieden. Ole Hollesby hat über Gebet geschrieben und gesagt, Gebet bedeutet nichts mehr, als dass wir unsere Herzen öffnen und Jesus Zugriff auf unsere Bedürfnisse geben und ihm erlauben, seine Macht auszuüben. Er sagt, Gebet ist ein Produkt aus Hilflosigkeit und Glauben. Wir brauchen dieses Bewusstsein. Jesus, ich brauche dich. Und ich glaube, einfach dieses Bewusstsein, dieses Ausschreien in unserem Herzen ist schon Gebet. Wenn ich mein Herz in meiner Hilflosigkeit, in diesen Umständen, die mich übersteigen, auf Jesus ausrichte und ihm vertraue. Und was für eine Demonstration von Jesu Macht wir hier sehen. Wind, die Wellen, und Jesus steht auf und schweig, verstumme, hat er gesagt, wissen wir aus Markus Evangelium. Schweig, verstumme. Absoluter Friede, absolute Ruhe. Ich glaube, der See ist glatt geworden wie ein Spiegel. Das hat normalerweise mehrere Stunden gedauert nach so einem Sturm, bis der See wieder glatt ist. Sonne hat geschienen. Wow. Jesu Vollmacht. Schweig. Verstumme. Und der Sturm hat aufgehört und die Wellen haben aufgehört. Gail Irwin hat mal eine Geschichte erzählt. Er war mit einer Touristengruppe in Israel. Normalerweise macht man da so eine Fahrt über den See Genezareth mit. Und die hatten damals schlechtes Wetter, hat geregnet, der Wind ist gegangen. Und einer von seiner Gruppe hat sich gedacht, er ist lustig und hat gedacht, jetzt mache ich das, was Jesus macht. Und er hat sich hingestellt und hat im Sturm geboten, hat gesagt, schweig, verstumme. Und der Motor ist ausgefallen.
in dem Moment. Das ist menschliche Vollmacht. Aber Jesu Vollmacht. Jesus hat absolute Vollmacht über diesen Sturm, über diese Naturgewalten. Er ist der allmächtige Gott. Das ist seine Göttlichkeit. Und Jesus hat auch deine Umstände und deine Stürme unter seiner Kontrolle. Und er sagt zu dir, kann man die Jünger vorstellen. Die Jünger standen da im Sonnenschein, verdattert, Sonnenschein, glatter See, und sie standen in einem Boot voll Wasser. Haben Jesus angestarrt. Haben sich vielleicht gefragt, wie? Hat er geschlafen oder wir? Wer ist denn gerade aufgewacht? Er oder wir? Seht ihr, Vers 25. Er aber sprach zu ihnen, wo ist euer Glaube? Erschrocken aber, erstaunten sie und sagten zueinander, wer ist denn dieser, dass er auch den Winden und dem Wasser gebietet und sie ihm gehorchen? Und der Besessene am anderen Ende des Ufers, oder die zwei Besessenen werden das beantworten, oder genau gesagt, der Dämon durch den Besessenen wird die Frage beantworten. Er sagt, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes? Das ist, wer Jesus ist. Er ist der Sohn Gottes, der die Natur des Vaters teilt. Er ist Gott, der allmächtige Gott, umkleidet mit Menschlichkeit. Und die Jünger waren erschrocken. Der übernatürliche Gott ist da mit Vollmacht in ihr Leben eingebrochen. Und die waren sich gar nicht bewusst, wie nahe er ist. Dass er da leibhaftig mit ihnen ist, in Jesus, waren sich nicht völlig bewusst, wer Jesus war. Und sie waren erstaunt, sie waren erschüttert. Ich glaube, die sind an Land gegangen, haben geflüstert. Wer ist denn dieser, der dem Wind und dem Wasser gebietet und dass sie ihm gehorchen? Oh, ich weiß auch nicht. Sagt so, wer ist dieser? Und dann kommt dieser dämonisierte Mann auf sie zu und sagt, hey. Dämonen sagen, weiche, Jesus, Sohn Gottes, will und satt. Das ist, wer er ist. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, wo ist euer Glaube? Wo ist euer Glaube? War eine liebevolle Zurechtweisung. Ich finde es interessant, Jesus hatte kein Problem mit den Wellen und dem Wind und dem Wetter, aber Jesus hatte ein Problem mit ihren Unglauben. Sorgen und Furcht in unserem Leben ist immer ein Zeichen von Unglauben. Zeichen von Mangel an Vertrauen. Haben die Jünger wirklich geglaubt, dass sie absaufen und untergehen würden mit Jesus im Boot? Glaubst du wirklich, dass du absaufen wirst und untergehen wirst in deinem Sturm, wenn Jesus in deinem Boot ist? Dass er, der für dich gestorben ist, der für dich ans Kreuz gegangen ist, dich absaufen lassen wird in deinem Sturm? Jesus hat zu den Jüngern gesagt, lasst uns hinübersetzen ans andere Ufer. Und wenn Jesus sagt, lasst uns rüberfahren, dann meint er nicht, dass wir untergehen. Die Jünger haben seinem Wort nicht vertraut. Und es hat Jesus gestört. Jesus hat über sich gesagt, ich bin die Wahrheit. Er ist die Wahrheit und Jesus hält Wort. Jesus hält Wort. Sollen wir an seinem Wort, sollen wir an seinen Verheißungen zweifeln? In Matthäus 6, ihr kennt die Stelle alle, Vers 31, da sagt Jesus, seid nun nicht besorgt, indem er sagt, was sollen wir essen? Oder was sollen wir anziehen? Oder was sollen wir trinken? Denn nach diesem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Sorgt euch nicht, sagt Jesus. Euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht. Und Römer 8, 28 sagt uns, eine Stelle, die mir sehr wichtig geworden ist in Stürmen meines Lebens, Römer 8, 28 sagt uns, dass alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die Gott lieben. Gott wird alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die Gott lieben und die berufen sind nach seinem Vorsatz. Nicht manche Dinge, nicht die meisten, sondern Gott verheißt, wenn du ihn lieb hast, wird er
alles zum Guten verwirken, selbst das Schlimme. Selbst die Stürme. Wird die Stürme gebrauchen, dass du ihn besser kennenlernst und ihm vertrauen lernst. Und ich denke wieder an die Christine. Sie hat Zeugnis gegeben davon, dass sie durch diese Krebserkrankung überhaupt erst zu Gott gefunden hat. Gott gebraucht diesen Sturm, um sie ewig heil zu machen. Gott gebraucht Stürme in unserem Leben, damit wir reifere Menschen werden. Wird unser Charakter geprägt. Charakter und Glaube wachsen normalerweise nicht, wenn alles glatt läuft und alles gut läuft, sondern in Herausforderungen, oder? Wenn es schwierig ist, da wird Charakter gebaut. Wir werden zugerüstet in unseren Stürmen, um anderen zu dienen. Manchmal gehen wir durch Stürme nicht um unseren Willen, sondern um anderer Menschen Willen. Paulus spricht davon, dass wir andere mit dem Trost trösten können, mit dem wir getröstet wurden in unseren schweren Zeiten. Dass wir Licht sind für andere Menschen. Wie gesagt, wenn wir Frieden haben in unseren Stürmen, dann sind wir Zeugnis. Dann wundern sich die Leute, wo dieser Friede herkommt, und wir können sie auf Jesus hinweisen. Wir lernen in unseren Stürmen auch, dass wir nicht selbstgenügsam sind, sondern dass wir von ihm abhängig bleiben. Viele gute Dinge, die Gott hervorbringen kann, auch durch Schwierigkeiten, selbst durch unsere Fehler, wenn wir selber dran schuld sind. Ich mag das. Jesus nimmt unseren Schrott, die Dinge, die wir zu Schrott gemacht haben, und er macht es wieder zu Gold. Das ist, was die Alchemisten vergeblich versucht haben. Er wird diese Jahre, die der Fresser gefressen hat, wiederherstellen, heißt es in den Propheten an einer Stelle. Er wird alles zum Guten mitwirken, denen, die ihn lieb haben. Und das tröstet mich. Oder weil unsere Vergangenheit, ich kann die Dinge nicht wieder gut machen, die ich zerstört habe. Aber es hilft mir, ich muss nicht festgekettet sein in der Vergangenheit. Ich muss nicht zerbrechen daran, an meinem Versagen, an den Schicksalsschlägen, an den Sünden, die andere Menschen mir angetan haben. Ich kann vorwärts schauen und sagen, Jesus, ich kann darauf vertrauen, dass es mir zum Besten dient. Bis hierher war es gut. Du hast es zugelassen und du wirst es benutzen. Das hilft mir ungemein, voranzugehen. Das ist wunderbar. Das ist wieder nur was, was uns Jesus schenken kann. In Johannes 16 hat Jesus gesagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Petrus schreibt uns, wir haben ein unvergängliches und unbeflecktes und unverweltliches Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist, für euch. Jesus hat ein Erbteil für euch. Judas schreibt uns, er vermag uns zu bewahren und vor seine Herrlichkeit zu stellen, tadellos mit Jubel. Jesus wird dich sicher auf die andere Seite bringen. Du wirst nicht untergehen. Jesus hat uns nicht verheißen, dass wir keine Stürme haben in unserem Leben, dass wir nie durch schwierige Zeiten gehen. Im Gegenteil, er ist sehr realistisch, Gottes Wort, sehr realistisch. Aber er sagt uns, dass er mit uns sein wird in unseren Stürmen und durch unsere Stürme. Und dass er sie zum Guten verwenden wird in unserem Leben. Und dass er uns sicher in die Ewigkeit bringen wird, zu dem Vater. In ewiges Heil, in ewige Perfektion, wo alles gut sein wird. Und alles heil und geheilt sein wird. Und er verspricht uns, dass er nicht zulassen wird, dass wir über unser Vermögen versucht werden in dieser Welt. Alles, was passiert, ist gefiltert von unserem liebevollen Vater. Und er liebt dich, das hat er uns bewiesen, oder? Das hat er dir am Kreuz bewiesen. Wenn du je zweifelst, ob Gott dich lieb hat, schau aufs Kreuz. So sehr liebt dich Gott. So sehr ist er für dich. Und Römer 8 sagt uns, es gibt nichts in dieser Welt oder überhaupt, nichts Hohes oder Tiefes, keine Mächte, keine Gewalten, es gibt nichts, was dich trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Letzten Verse in Römerbrief, Kapitel 8, könnt ihr daheim mal durchlesen. Es gibt nichts, was dich trennen kann von dieser Liebe. Und darin können wir Frieden haben. Darin kannst du ruhen. Nicht in der Abwesenheit von Stürmen, sondern in seiner Gegenwart, in deinem Leben, in diesen Stürmen. In seiner Liebe, in dem guten Plan,
den er für dich hat. Er hat eine Zukunft, er hat eine Hoffnung. Jeder, der sich Jesus anvertraut hat, der sich hat von Jesus retten lassen in dieser Welt, für den ist das Schlimmste, was in dieser Welt passieren kann, dass Jesus diese schlimmen Dinge benutzt, um dich nach Hause zu holen in seine Herrlichkeit, in den ewigen Frieden. Das ist das Allerschlimmste, was passieren kann. Ich denke an Stephanus, der gesteinigt wurde von einem zornigen Mob und er hat den Himmel offen gesehen, hat Jesus gesehen, der ihn empfangen hat und konnte mit Frieden, mit einem strahlenden Gesicht heißt es, mit Vorfreude sterben und sogar für die Leute beten, die ihn umgebracht haben. Wow, das ist Friede im Sturm. Warum haben wir so oft Panik in dieser Welt? Ich glaube, weil wir aus den Augen verlieren, wer Jesus ist. Weil wir mehr auf die Umstände schauen, als auf ihn. Das war das Problem der Jünger. Die wussten nicht, wer Jesus ist. Wer ist Jesus für dich? Was ist deine Antwort auf diese Frage der Jünger? Wer ist denn dieser, das auch den Winden und dem Wasser gebietet und sie ihm gehorchen? Deine Antwort auf diese Frage wird bestimmen, ob du mit Frieden durch die Stürme des Lebens gehst oder mit Panik. Wer ist Jesus für dich? Hast du ihn eingeladen, in dein Lebensboot zu kommen? Vertraust du ihm? Jesus liebt dich. Und er will zu diesem Sturm in deinem Herzen sagen, Friede. Und ich liebe das an ihm. Wir sind alle keine Glaubenshelden, oder? Ich nicht. Ich möchte nicht den Eindruck vermitteln. Und wir können uns durch unseren Unglauben, durch unseren Mangel an Vertrauen das Leben oft selbst schwer machen. Mir wurde das ganz krass bewusst, als ich hier nach Kunststadt umgezogen bin. Gott hat gesagt, geh, und ich hatte keine Ahnung, wie ich leben werde und von was ich leben werde, und meine Pläne haben nicht so funktioniert. Und dann saß ich da und ich habe mir wahnsinnige Sorgen gemacht. Und schlaflose Nächte, wie werde ich überleben, wie wird das alles? Oh, ich gehe unter, Herr. Und die Wahrheit ist, Gott hat wunderbar versorgt. Wunderbar. Und Gott hätte versorgt, ob ich mir jetzt Sorgen gemacht habe oder nicht. Wenn ich ihm vertraut hätte, hätte ich mit Frieden einfach durchgehen können. Mit Freude, mit Erwartung, was er tun wird. Ich habe durch meine Sorgen, durch meine Ängste über mein eigenes Leben versaut. Aber das Schöne daran ist, dass Gott trotzdem treu ist. Ich liebe das an der Geschichte. Jesus hört sogar das kleingläubige Gebet der Jünger. Jesus hat nicht gesagt, oh, liebe Jünger, weil ihr so wenig Glauben habt, lasse ich euch absaufen. Ich hätte euch gerettet, wenn ihr ein bisschen mehr gehabt hättet, aber tut mir leid, hat er nicht getan. Er hat ihren Schrei gehört, sie haben geschreit, Herr, Hilfe, rette uns. Und Jesus hat Frieden in die Situation gebracht. Ich mag das an ihm, er wird seine Kinder nicht fallen lassen. Friede im Sturm. Wir beobachten ja gerade diese Hurricane-Saison in Amerika. Und diesen Wirbelsturm Ike, der mit 170 km/h übers Land fegt. Und es ist interessant, je näher du im Zentrum des Sturms bist, desto schneller sind die Windgeschwindigkeiten. 170 km/h oder noch mehr. Aber was ist ganz in der Mitte des Sturms? Das ist das Auge des Sturms. Völlige Stille. Das ist, was Jesus ist. Jesus ist das Auge im Sturm. Und wir sind sicher, wir sind geborgener in der Mitte eines Sturmes mit Jesus, als irgendwo sonst ohne ihn. In den schönsten Umständen ohne Jesus. Du kannst ihm vertrauen. Wirst du ihm vertrauen? Ist natürlich die Frage. Kannst heute Morgen all das, was dir Stürme bereitet in deinem Leben, Jesus hinlegen?
und ihn zu deinem Herzen sagen lassen: Psst, Friede. Ich habe den Markus gebeten, zum Abschluss dieses Lied mit uns zu singen. Das Auge im Sturm. Du bist ein starker Turm. Du bist das Auge im Sturm. Und du kannst Jesus deine Stürme hinlegen in diesem Lied und ihm sagen hören: Psst, Friede mit dir. Friede mit dir. Friede deiner Seele. Amen.
Amen.